Machtverfall. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Ein Report von Robin Alexander. Gelesen von Heiner Lenz und Nadine Zerdam.
Mit der Bundestagswahl 2021 endete eine Ära. Nach 16 Jahren tritt Angela Merkel nicht erneut zur Wahl für das Amt der Bundeskanzlerin an. Merkel hat Deutschland entscheidend geprägt. Sie wird ein politisches Vakuum hinterlassen, das nun andere ausfüllen wollen. Wie wird es nach Merkel weitergehen in der deutschen Politik? In der letzten Amtszeit der Kanzlerin offenbarte sich, die Nachfolge ist umstritten und wird in politischen Grabenkämpfen innerhalb der Union ausgefochten. Armin Laschet stellte sich gegen die Corona-Politik Merkels, während ausgerechnet Markus Söder sich auf ihre Seite schlug. Das Machtspiel ist in vollem Gange. In Machtverfall zeigt Robin Alexander, wie packend deutsche Politik sein kann. Er hat die Hintergründe von Merkels letzter Amtszeit gründlich recherchiert und gibt durch zahlreiche Insiderquellen Einblicke in ihre intimsten Zirkel. In unseren Blinks erzählen wir dir eine Geschichte voller Intrigen und enttäuschter Hoffnungen.
Blink Nummer 1. Die letzte Verteidigerin des Freien Westens, Angela Merkel.
Sie ist nun ganz allein. Diesen Satz soll der scheidende US-Präsident Barack Obama Mitte November 2016 über Angela Merkel gesagt haben, nachdem sich die beiden Politiker zu einem Abendessen unter vier Augen im Berliner Hotel Adlon getroffen hatten. Merkel verabschiedete sich angeblich mit einer einzelnen Träne im Auge von Obama. Der Abschiedsschmerz ist verständlich, denn nach Obama erwartet die deutsche Kanzlerin ein ganz anderes Kaliber von Politiker. Kurz zuvor war Donald Trump zum 45. US-amerikanischen Präsidenten gewählt worden. Angela Merkel hatte eigentlich geplant, nach ihrer dritten Amtszeit aufzuhören. Sie hatte zu Beginn ihrer Karriere einmal gesagt, sie wolle irgendwann den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg aus der Politik finden und dann kein halbtotes Wrack sein. Doch mit der Wahl Trumps sieht Merkel die liberale westliche Ordnung in Gefahr. In dieser Situation konnte sie nicht abtreten. Merkel vernahm den Ruf der Geschichte. Ende November 2016 verkündete sie schließlich, dass sie erneut für das Bundeskanzleramt kandidieren würde. Die internationale Presse reagiert begeistert. The New York Times betitelt sie gar als letzte Verteidigerin des Freien Westens. Im März 2017 trifft Merkel dann erstmals auf Trump. Der neue US-Präsident blockt sämtliche Diplomatieversuche der Kanzlerin ab. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen sich und Merkel sieht er darin, dass angeblich sowohl seine als auch ihre Telefonleitung von Barack Obama abgehört worden seien. Eine Behauptung, die zumindest bezogen auf den Trump-Wahlkampf frei erfunden ist. Merkel reagiert kühl und abweisend, wendet den Blick sichtlich angewidert von Trump ab. Diplomatie sucht man im politischen Werkzeugkasten Donald Trumps vergeblich. Stattdessen perfektioniert er die Kunst der Provokation. Ein frühes Beispiel dafür ist der G20-Gipfel in Kanada, auf dem Merkel vehement versucht, Trump zu einem Verbleib im Pariser Klimaabkommen zu bewegen. Trump reagiert, indem er ihr zwei Bonbons auf den Tisch wirft und das mit den Worten kommentiert: Hey Angela, sag nicht, dass ich dir nichts gebe.
Wir halten fest, konfrontiert mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, entscheidet sich Merkel entgegen ihrer ursprünglichen Absicht, für eine weitere Amtszeit als Bundeskanzlerin zu kandidieren.
Merkel betonte stets, dass sie ihre Stilisierung als Gegenspielerin Trumps absurd finde. Sie war nie eine Politikerin der großen historischen Momente, sondern prägte die deutsche Politik mit einem abwartenden, besonnenen Stil. Doch spätestens 2015, während der sogenannten Flüchtlingskrise, zeigt Merkel, dass sie nicht vor Verantwortung zurückscheut. Zu Beginn ihrer letzten Amtszeit ahnt sie noch nicht, dass Trump nicht das größte Problem der kommenden 4 Jahre sein würde.
Blink Nummer 2. Die gescheiterte Nachfolgerin. Annegret Kramp-Karrenbauer.
Die frisch wiedergewählte Kanzlerin Angela Merkel wünscht sich eine geregelte Nachfolge nach dieser letzten Amtszeit. Am liebsten wäre ihr, wenn eine Christdemokratin sie beerbt. Eine aussichtsreiche Kandidatin ist bald gefunden. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK. Merkel spricht nie öffentlich aus, dass sie Kramp-Karrenbauer als nächste Regierungschefin aufbauen will. Doch intern fasst sie einen Plan. AKK soll in der neuen Regierung einen Ministerposten übernehmen, anschließend den Parteivorsitz und schließlich die Kanzlerkandidatur. Doch die Nachfolgerin ins B lehnt den Ministerposten vorerst ab und lässt sich stattdessen zur CDU-Generalsekretärin wählen. Merkel ist irritiert, plant aber weiterhin, die Partei Schritt für Schritt an Kramp-Karrenbauer zu übergeben. Mitte 2018 überrascht sie mit der Nachricht, sich nicht erneut als Parteivorsitzende zur Wahl zu stellen. Der Machtkampf ist eröffnet. Neben Merkels Erzrivalen Friedrich Merz verkündet schließlich auch AKK ihre Kandidatur für das Amt, das traditionell mit einer künftigen Kanzlerkandidatur einhergeht. Mit nur wenigen Stimmen Vorsprung setzt sie sich schließlich gegen Merz durch. Die neue CDU-Vorsitzende stellt sich allerdings recht ungeschickt an und tritt in ein politisches Fettnäpfchen nach dem nächsten. Den Anfang macht ein peinlicher Versprecher, als sie ihre CDU-Parteifreunde bei einem sogenannten Werkstattgespräch als Sozialdemokraten adressiert. Anschließend versucht Kramp-Karrenbauer, sich demonstrativ gegen die Flüchtlingspolitik Merkels zu positionieren und bringt sogar strikte Grenzschließungen als Option ins Spiel. Die Kanzlerin reagiert verärgert auf diese offene Provokation, bleibt aber gelassen. Merkel folgt ihrer Devise: abwarten und beobachten. Nach dem missglückten Start als Parteichefin beschleunigt Kramp-Karrenbauer ihren politischen Abstieg durch eine Karnevalsrede, in der sie sich über die Latte Macchiato-Fraktion aufregt, die Toiletten fürs dritte Geschlecht einführen wolle. Es folgt ein regelrechter Shitstorm in den sozialen Medien und AKK kriegt ein neues Image verpasst. Aus der erfolgreichen Frau, die das liberale Erbe Merkels verteidigen will, wird die verstaubte und erzkonservative Katholikin. Als Kramp-Karrenbauer dann auch noch öffentlich Skepsis gegenüber der neuen Fridays for Future-Bewegung äußert, zeigt Merkel, wie ihre Machtpolitik funktioniert. Statt sich auf die Seite von AKK zu stellen, sucht sie offensiv den Kontakt zu Greta Thunberg und anderen Aktivistinnen.
Wir fassen zusammen, Annegret Kramp-Karrenbauer war in einer guten Position, um Merkel zu beerben. Doch sie leistet sich einige peinliche Patzer, die ihre Autorität untergraben.
Währenddessen rutscht die CDU in Wählerbefragungen unter 30% ab. Ein wichtiger Faktor dabei ist das virale Webvideo des YouTubers Rezo, in dem er die Zerstörung der CDU einläutet. Auch darauf reagiert Kramp-Karrenbauer wenig souverän und lässt lediglich eine dröge schriftliche Gegendarstellung veröffentlichen.
Blink Nummer 3. Das Thüringen-Chaos.
Die Landtagswahl in Thüringen wird zum politischen Fiasko für Kramp-Karrenbauer und die CDU. Der Landtag wählt überraschend den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten, obwohl seine Partei nur 5% der Stimmen erreicht hatte. Die AfD stimmte überraschend geschlossen für Kemmerich, um die Wiederwahl des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linkspartei zu verhindern und politisches Chaos zu stiften. Für die CDU ist diese Entwicklung ein echtes Problem. Schließlich gilt unter Merkel, es gibt keinerlei Kooperation mit der AfD. Doch nun sieht es so aus, als hätte die CDU mit Unterstützung von rechts außen einem völligen Außenseiter zur Macht verholfen. Für Angela Merkel ist klar, hier ist die große Koalition und die Integrität ihrer Partei in Gefahr. Sie nennt die Vorgänge in Thüringen unverzeihlich Das Ergebnis müsse umgehend rückgängig gemacht werden. Da Merkel zu diesem Zeitpunkt auf Dienstreise ist, überträgt sie Kramp-Karrenbauer die undankbare Aufgabe, den Schlamassel wieder in Ordnung zu bringen. Doch als AKK in Thüringen eintrifft und von ihrer Fraktion Neuwahlen fordert, blocken die dortigen Politiker den Interventionsversuch ab. Die Sitzung verkommt zu einem Schreiduell und Kramp-Karrenbauer gelingt es nicht, ihre Parteifreunde auf Linie zu bringen. Erst auf Druck von FDP-Chef Lindner tritt Kemmerich schließlich zurück. Währenddessen drohen die Sozialdemokraten mit einem Ende der Großen Koalition, wenn die CDU nicht die Wahl Bodo Ramelows unterstützen würde. Kramp-Karrenbauer und die CDU würden damit allerdings ebenfalls eine parteiinterne rote Linie überschreiten. Denn auch die Zusammenarbeit mit den Linken ist eigentlich strikt tabu. Doch letztendlich ist Ramelows Wahl der einzige Weg, das politische Chaos zeitnah zu beenden. Schlussendlich enthalten sich die Abgeordneten der CDU bei der Abstimmung und machen damit den Weg frei für Ramelows Wiederwahl. Kramp-Karrenbauer, inzwischen auch Verteidigungsministerin, gibt wenig später bekannt, dass sie auf die Kanzlerkandidatur verzichtet. Auch für den Parteivorsitz werde sie nicht erneut antreten.
Die Regierungskrise in Thüringen war also der letzte Sargnagel für Annegret Kramp-Karrenbauers Kanzlerkandidatur.
Es ist symptomatisch, dass Kramp-Karrenbauer erst nach dieser Niederlage den offenen Konflikt mit Merkel wagt. Um weiteren Streit innerhalb der Partei zu vermeiden, will sie Merkel dazu bringen, Friedrich Merz einen Ministerposten einzuräumen. Merz hegt bereits seit Jahren einen Groll gegen Merkel und gilt als ihr politischer Gegner. Als Kramp-Karrenbauer ihm ihren Plan offenbart, lehnt er allerdings überraschend ab. Er kommentiert seine Entscheidung mit den Worten: "Nur Merkel selbst kann mir ein solches Angebot machen." Der Showdown mit der Kanzlerin wird fürs Erste vertagt.
Blink Nummer 4. Der Beginn der Pandemie und Merkels Vorbildfunktion.
Nachdem klar ist, dass Kramp-Karrenbauer Merkel nicht beerben wird, nimmt der Machtkampf um die Nachfolge Fahrt auf. Friedrich Merz und Armin Laschet verkünden fast zeitgleich ihre Kandidatur. Merz will sein verletztes Ego aufpolieren und geht auf vollen Konfrontationskurs mit der Kanzlerin. Seine Ambitionen werden allerdings gebremst, als er sich nach einem Karnevalsauftritt mit einem neuen Virus ansteckt. Die Corona-Pandemie hat Deutschland erreicht. Zu Beginn der Pandemie hält sich Angela Merkel noch bedeckt. Sie wartet ab und lässt sich von führenden Virologen wie Christian Drosten beraten. Das Reden überlässt sie zunächst ihrem Gesundheitsminister Jens Spahn. Erst als Anfang März 2020 die globalen Aktienmärkte einbrechen und die deutsche Bevölkerung immer unruhiger wird, stellt Merkel ihre Corona-Strategie vor. Die Devise lautet: Flatten the curve. Durch konsequente Kontaktvermeidung soll die Zahl der Neuinfektionen eingedämmt und das Gesundheitssystem entlastet werden. Vom Nutzen von Masken ist sie hingegen anfangs wenig überzeugt. Doch schnell wird klar, Masken sind wichtig, um die Ausbreitung des Virus im Zaum zu halten. Auch die Kanzlerin zeigt sich bald nur noch mit Mundschutz. Merkel setzt außerdem durch, dass Schutzmasken nur noch mit Genehmigung ins Ausland exportiert werden dürfen. Eigentlich sollte die Maßnahme verhindern, dass sich Einzelne auf moralisch fragwürdige Weise bereichern. Doch die Entscheidung wird schnell zum europäischen Politikum. Während sich in Deutschland die Masken stapeln, sterben in Italien Tausende. Merkel reagiert auf die europäische Kritik, gelobt Besserung und legt in der Folge die Impfstoffvergabe in die Hände der Europäischen Kommission. Eine Entscheidung, für die sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut heftig kritisiert werden wird. Merkel appelliert an die Bevölkerung, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Und tut dies auch selbst, indem sie sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begibt, nachdem ihr eigener Arzt positiv auf Corona getestet wurde. Sie hat erkannt, die Pandemie muss Chefsache sein. Doch es offenbaren sich auch Schwächen. Mehrmals ändert die Kanzlerin ihre Meinung zu wichtigen Themen und macht missverständliche Aussagen. Die Situation macht ihr sichtlich zu schaffen. Anfang 2020 hatte Merkel bereits mehrere Medienauftritte abbrechen müssen, weil sie unkontrolliert zitterte.
Wir merken uns, nach anfänglicher Zurückhaltung geht Merkel mit gutem Beispiel voran und erklärt den Umgang mit der Pandemie zur Chefsache. Doch sie zeigt auch erste Schwächen.
Merkel übernimmt immer mehr Verantwortung in der Pandemiepolitik und der überwiegende Teil der Menschen in Deutschland ist anfangs einverstanden mit ihren Maßnahmen. Doch die steigenden Zahlen machen deutlich, Kontaktreduzierung allein reicht nicht. Es muss ein harter Lockdown her. Der Umgang mit der Pandemie ist hochpolitisch geworden. Merkels potenzielle Nachfolger nutzen dies, um sich in Stellung zu bringen.
Blink Nummer 5. Der Geläuterte. Markus Söder.
Im Juli 2020 wird Angela Merkel gefragt, ob Markus Söder das Zeug zum Bundeskanzler hätte. Merkel antwortet mit einem wenig überzeugenden und ringt im Anschluss offensichtlich um die richtigen Worte. Söder, der bei dieser Pressekonferenz neben ihr sitzt, reicht das allerdings vollkommen. Sie hat doch schon Ja gesagt. Grinsend präsentiert sich der CSU-Chef als Kanzlerkandidat an Merkels Seite. Ein Bild, das einige Jahre zuvor noch unvorstellbar war. Als Asylpolitik noch das große Thema in der deutschen Politik war, ging Söder eher auf Konfrontationskurs mit der Kanzlerin. Söder stellte Merkels Flüchtlingspolitik der offenen Grenzen damals als Katastrophe dar. Der Asyltourismus, wie er es nennt, müsse unbedingt gestoppt werden. Der Kampf mit harten rhetorischen Bandagen lässt sich erklären. Damals war die eigentliche Bedrohung für Söder und seine CSU nicht etwa Merkels Politik, sondern der Erfolg der AfD. Söder verfolgte damals die Strategie, die AfD rechts außen zu überholen. Söder wollte zu jener Zeit nicht einmal mit Merkel zusammen fotografiert werden. Doch zu Beginn der Corona-Pandemie hat sich das Blatt gewendet. Seinen Sinneswandel begründet Söder mit einer einschneidenden Erfahrung. Er berichtet Vertrauten, dass ihn 2018 eine Demonstration in München zum Umdenken bewogen habe. 25.000 Menschen demonstrierten damals unter dem Hashtag ausgehetzt gegen eine Politik der Angst und straften damit auch die CSU ab. Weil gleichzeitig auch die Umfragewerte der CSU in den Keller gingen, machte Söder eine 180-Grad-Wende. Obwohl er Anfang 2018 zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden war und 2019 auch Horst Seehofer als Parteivorsitzenden ablöste, wusste Söder, wenn er die politische Karriereleiter weiter hochklettern will, braucht er eine neue Strategie. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie findet Söder seine neue Rolle, dieses Mal eng an Merkels Seite. Seine Landesregierung ist eine der ersten, die strenge Kontaktbeschränkungen umsetzt. Söder wird für sein Pandemie-Management gelobt und seine Beliebtheitswerte steigen. In dieser Situation verkündet Söder, dass er für eine Kanzlerkandidatur zur Verfügung stehe.
Markus Söder durchläuft also eine Entwicklung vom strikten Merkel-Gegner zu einem ihrer Verbündeten, weil er sich davon einen politischen Vorteil erhofft.
Bei gemeinsamen Auftritten mit der Kanzlerin betont Söder immer wieder, dass die beiden das Team Vorsicht bildeten. Die internationale Presse sieht das ähnlich und lobt die beiden für ihr Pandemie-Management inklusive hartem Lockdown. Währenddessen wittert ein weiterer Anwärter auf den Kanzlerposten seine Chance, sich mit einem anderen Standpunkt zu profilieren.
Blink Nummer 6. Der Lockerer. Armin Laschet.
Selbst in der größten Krise gilt unsere Verfassung. Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gelten immer. Das schreibt Armin Laschet Ende März 2020 in der Welt am Sonntag. Es ist ein offener Angriff gegen die Corona-Politik von Merkel und Söder, denn implizit zweifelt Laschet damit öffentlich an, dass der Lockdown verfassungsmäßig ist. Laschet setzt darauf, dass ein Großteil der Bevölkerung bald genug haben wird von den Corona-Einschränkungen. Er möchte über Öffnungen diskutieren und wird prompt von Kanzlerin Merkel dafür abgestraft, die das für eine ganz schlechte Idee hält. Doch Laschet lässt nicht locker und stellt einen sogenannten Expertenrat zusammen, der transparente Kriterien und Strategien für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben entwickeln soll. Die Besonderheit: Es gibt mit Hendrik Streeck nur einen einzigen Virologen im Team. Während Merkel sich in der Pandemie von einem ganzen Team von Wissenschaftlern beraten lässt, setzt Laschet eher auf einen Ausreißer in der virologischen Community. Zu Beginn der Pandemie hatte Streeck diese noch mit einer Grippe verglichen, die keine besondere Gefahr darstelle. Diese Einschätzung wird er zwar später revidieren, doch vorerst laufen Streeck und Laschet weiter gegen den Mainstream. Als wissenschaftliche Argumente gegen Merkels Lockdown nutzt Laschet Zwischenergebnisse aus Streecks Heinsberg-Studie. Kritik an der Studie wird laut, unter anderem, weil das Projekt von der Agentur Story Machine begleitet wird, die dem ehemaligen Bildchef Kai Diekmann gehört. Außerdem machen Gerüchte die Runde, dass die Studie von der Wirtschaft finanziert sei. Laschet fühlt sich ungerecht behandelt und geht in die Offensive. In einem Live-Interview im Deutschlandfunk sagt er: Mit Verlaub, mir sagen nicht Virologen, was ich zu entscheiden habe. Daraufhin wird Laschet im Internet mit Spott überschüttet. Unter dem Hashtag Laschet fordert wird er durch den Kakao gezogen. Selbst im Kanzleramt werden die Witze auf seine Kosten rezitiert. Merkel lächelt süffisant, beendet das Spektakel aber schließlich mit den Worten: Leute, das steht doch morgen wieder alles in der Zeitung.
Wir halten fest, Armin Laschet stellt sich gegen Merkels Corona-Politik und fordert eine schnellere Rückkehr zum Alltag.
Aus dem langjährigen Merkel-Unterstützer Armin Laschet ist nun einer ihrer größten Gegner geworden. Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern sie unterstreicht Laschets Machtanspruch. Er will die Zügel in der CDU in die Hand nehmen und Kanzlerkandidat werden. Doch dafür muss er sich zunächst gegen einige Kontrahenten durchsetzen.
Blink Nummer 7. Der Showdown um die Nachfolge in der Union.
Während die Bevölkerung in Deutschland unter der Pandemie leidet, bahnt sich innerhalb der CDU ein politischer Grabenkampf an. Drei Kandidaten buhlen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende der CDU: Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Die Wahl zum Parteivorsitzenden gilt traditionell als Vorentscheidung für die Kanzlerkandidatur. Während der Machtkampf innerhalb der CDU tobt, fällt in der Schwesterpartei CSU bald die Entscheidung. Parteichef Söder will sich ebenfalls als Kanzlerkandidat anbieten. Allerdings gibt es das ungeschriebene Gesetz, wonach die CSU gegenüber der größeren Partei zurückstecken muss, wenn diese sich auf einen Kandidaten aus den eigenen Reihen einigen kann. Im Corona-Herbst 2020 sind Laschets Beliebtheitswerte im Keller. Er hat sich mit seiner Öffnungsrhetorik nicht viele Freunde gemacht. Doch Laschet erkennt, dass die Stimmung im Land kippt. Die Leute sind müde und haben das Hin und Her um Inzidenzwerte, Teillockerungen und Lockdowns satt. Laschet muss also Zeit schinden. Seinem Kontrahenten Friedrich Merz passt das überhaupt nicht. Er will Ende Oktober 2020 eine Abstimmung über den Parteivorsitz herbeiführen. Um das zu vermeiden, mausern sich Laschet und seine Verbündeten plötzlich zu vorsichtigen Pandemiepolitikern. Ein Präsenzparteitag sei angesichts der Infektionslage nicht vertretbar und eine digitale Umsetzung nicht vorgesehen. Daher müsse man die Abstimmung leider verschieben. Dem Hardliner Merz wird es zu bunt. Das Partei-Establishment wolle seinen Sieg verhindern. Damit meint er auch Angela Merkel, die in seiner Vorstellung hinter den Kulissen die Fäden zieht. Doch Merkel hält sich aus der Diskussion um ihre Nachfolge heraus. Wer sich im parteiinternen Machtkampf durchsetzt, sollen die neuen politischen Akteure schon selber klären. Schließlich droht Merz eine öffentliche Schlammschlacht an, falls die Abstimmung nicht zeitnah stattfindet. Laschet lenkt daraufhin ein. Am 15. und 16. Januar wird digital ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt. Obwohl Friedrich Merz siegessicher auftritt, kann er den Strategen Laschet noch nicht abschreiben. Norbert Röttgen spielt indes nur eine Nebenrolle. Laschet setzt in seiner Rede auf die direkte Ansprache seiner Parteifreunde. Zudem konnte er Jens Spahn als wichtigen Verbündeten gewinnen. Am Ende setzt sich Laschet knapp durch und wird im zweiten Wahlgang zum neuen CDU-Parteivorsitzenden gewählt.
Wir resümieren: Armin Laschet gewinnt die Wahl um den CDU-Parteivorsitz knapp gegen seine Kontrahenten.
Doch nun muss Laschet erst einmal die Wogen in seiner Partei glätten. Er bietet Merz einen Platz im Parteipräsidium an, doch Merz lehnt ab, will stattdessen Wirtschaftsminister werden. Das würde jedoch eine Konfrontation mit Merkel bedeuten, die Laschet nicht wagt. Und Merz hat sich verzockt.
Blink Nummer 8. Die Ära Merkel endet mit einer Entschuldigung.
Nach der Wahl zum CDU-Parteivorsitzenden hat Armin Laschet noch ein weiteres Duell auszufechten. Söder lässt nicht locker. Er hält Laschet als Kanzlerkandidaten für ungeeignet und möchte die Rolle lieber selbst übernehmen. Laschet, der Lockerer, steigt mit Söder, dem Vorsichtigen, in den Ring. Ende März 2021 trifft sich Merkel digital mit ihren Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Es sollen einheitliche Corona-Maßnahmen beschlossen werden, um eine dritte Welle zu verhindern. Merkels Vorschläge finden wenig Anklang. Die Kanzlerin unterbricht daraufhin die digitale Besprechung und berät sich im kleinen Kreis, zu dem auch Markus Söder gehört. Armin Laschet sitzt währenddessen müde vor seinem Bildschirm und fragt sich, ob er hier gerade ausgebotet wird. Laschet ist genervt. Als spät nachts Merkels Plan zur Abstimmung kommt, stimmt er ohne große Überlegung zu. Es soll eine sogenannte Osterruhe gelten. 5 Tage sollen Geschäfte und Betriebe geschlossen bleiben. Am nächsten Morgen wird Merkel für dieses Vorhaben hart kritisiert. Immer wieder ist Merkel beim Pandemie-Management zurückgerudert. Das ständige Hin und Her zwischen Lockdown und Öffnung hat nun das Fass zum Überlaufen gebracht. Merkel reagiert auf die harsche Kritik mit einem historischen Schritt. Sie bezeichnet die Osterruhe als Fehler und nimmt sie zurück. Sie übernehme qua Amt die volle Verantwortung für die entstandene Verunsicherung. Dann sagt sie den gewichtigen Satz: Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Die Krisenkanzlerin Merkel gesteht zum Ende ihrer letzten Amtszeit schwere Fehler ein. Ein Großteil der Bevölkerung hat das Vertrauen in Merkel und die CDU verloren. Nicht zuletzt auch wegen des Skandals um korrupte CDU-Politiker, die sich bei der Maskenvergabe bereichert haben, und das Impfdebakel. Das gibt nicht nur der Grünen Partei Auftrieb, sondern hat auch Einfluss auf das Rennen um die Kanzlerkandidatur innerhalb der Union. Im Duell Laschet-Söder hat der CSU-Mann den klaren Beliebtheitsvorteil. Laschet setzt dagegen auf seine parteiinternen Verbindungen und die Autorität der größeren Partei. Söder versucht sich als Retter in der Corona-Not zu inszenieren. Doch gewichtige CDU-Größen wie Wolfgang Schäuble stärken Laschet den Rücken. Am Ende kann Laschet die Kampfabstimmung mit 31-9 Stimmen gegen Söder klar für sich entscheiden.
Armin Laschet zieht also als Kanzlerkandidat für die Union in die Bundestagswahl 2021, um das politische Erbe Angela Merkels anzutreten.
Der Kampf um die politische Zukunft der CDU-CSU ist also vorerst entschieden. Mit Armin Laschet schickt sie einen Politiker der alten Garde ins Rennen. Wie das weitergeht, erfährst du in den Medien.
Das war unser Politthriller zu dem Buch Machtverfall von Robin Alexander. Die Ära Merkel wurde durch 3 große Krisen geprägt. Die sogenannte Flüchtlingskrise, das außenpolitische Fiasko in Form von Donald Trump und schließlich die Corona-Pandemie. Merkel wird als Politikerin in die Geschichte eingehen, die stets abwartend und besonnen reagierte, aber in entscheidenden Momenten auch große Verantwortung übernahm. Dieses Vermächtnis wurde durch eine holprige Corona-Politik beschädigt. Merkels Machtverfall ist auch ein Machtverfall ihrer Partei. Annalena Baerbock und ihre Grünen lagen kurz nach Laschets Bestätigung als Kanzlerkandidat in den Umfragen sogar vorne. Auch die angeschlagene SPD nimmt unter Olaf Scholz wieder etwas Fahrt auf. Merkel hinterlässt große Fußstapfen. Und es ist nicht klar, wer sie ausfüllen wird. Das Drama in der deutschen Politik ist noch nicht zu Ende. Wir hoffen jedenfalls, dass du unseren Blick hinter die Kulissen der Politik der Bundesrepublik spannend fandest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.